Also die Leute von Heidenheim sind ja super pünktlich. Das sind 10 Minuten Bilder fertig und das muss ich 10 Minuten länger reden. Kommen wir echt ins Schleudern. Manche wird vielleicht gedacht haben, wie die Frau vorgestern, die das Blatt von die Einladung von diesem Jugendmissionstag las, da sagte sie so nett, eine jüngere Frau, ich dachte, das ist ein Thema von einem 25-Jährigen ausgedacht. Und jetzt sind sie so alt. Ja gut, die Erkenntnis hatte ich schon länger. Das war nichts Neues für mich. Wenn man dann auf 79 zugeht, dann merkt man ist alt. Warum dieses seltene Thema? Ist es kein Thema, wo eigentlich runterzieht, wo deprimiert, wo einem Schuldgefühle erweckt? Ich möchte es andersrum sagen. Das Thema kam mir, weil Gott zu mir geredet hat. Wenn es dort heißt in Lukas 12, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Da liest man in der Bibel und hat die Sehnsucht, voll Geistes zu werden. Da liest man die Bibel und hat das Verlangen, den Willen Gottes zu tun. Und dann gleichzeitig feststellt, wenn es heißt im 1. Thessalonicher 5, das ist der Wille Gottes, dass ihr alle Zeit für alles dankt. Und genauso in Epheser 5, 18, werdet voll Geistes. Und die Gebrauchsanweisung kommt ja gleich hinten rein. Und er kommt wieder, sagt alle Zeit Dank für alles. Und man merkt auf einmal, man will den Willen tun. Man will voll Geistes werden, aber danken tut man nicht. Man meckert, man murrt. Und da hat Gott mit mir geredet und gesagt, du bist ein Heuchler. Du redest fromm, du redest von der Freude. Wo ist sie denn bei dir? Wo ist da etwas zu sehen? Ist bei dir innen und außen verschieden? Und ich weiß nur wie heute, das, was mich als aus einer keinen christlichen Familie kommend ungeheuer getroffen hat damals, nachdem ich dem Drängen einer meiner Tante mit über 60 und Leute über 60 können ja 16-Jährigen, wie ich damals war, wirklich auf den Gex gehen, die hat mich mitgeschleppt zur Evangelisation. Die hat mich weich geknetet, 3 Tage lang, und da habe ich nachgegeben. Und dort war der Evangelist eine Frau, habe ich nichts dagegen, bin 52 Jahre verheiratet. Aber diese Frau, die war sehr kurz gewachsen und in die Breite gegangen, das gibt es ja auch. Und ich saß vorne, denn damals war schon die Höflichkeit der Evangelischen, dass wenn man früh kommt, hinter sitzt, damit die Letzten ganz vorne sitzen dürfen. Und ich saß ganz vorne, weil die Tante so langsam ging. Und dann auf einmal, ich schaltete auf Durchzug da rein, da raus. Und auf einmal donnert sie mit dem Volumen, die sie hatte, von oben runter, zeigt auf mich und sagt, du bist ein Heuchler. Du bist bei Nacht anders als bei Tag. Du bist anders, wenn dich Leute beobachten, als wenn sich keiner beobachtet. Und ich dachte, Mann, wer hat das der Frau verraten? Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Heuchler, das wollte ich nicht sein. Und nun redet das Wort Gottes zu einem Missionsdirektor, du bist ein Heuchler. Seht ihr, da ist auf einer Seite das Staunen des Versagens. Und auf der anderen Seite das noch größere Staunen, das Jesus vergibt. Dass Jesus nicht zu einem sagt, horch, mach den Laden dicht, hör auf. Wird sonst was, dann kannst du weiter heucheln. Von daher kommt diese Überschrift. Das hat mich in den letzten Monaten ungeheuer bewegt. Ernst, bist du ein Mann, der innen und außen gleich ist? Die zweite Begegnung hatte ich als 16-Jähriger und Jüngster gefangen unter 2000 Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Da sah ich Soldaten, Doktoren, Professoren und sonstige Toren um ein Stück Brot sich streiten. Wir hatten ja nur eine Handvoll Mais und ein Stück Brot am Tag, hatten noch keine Übergewichtsprobleme. Mann, waren das Zeiten. Aber wie dem auch sei. Und eines Tages liege ich auf dem Stroh, hatte Heimweh, ich weinte, ich war sauer, ich war alles in einem. Und da kommt ein Mann, ein Soldat, Und er sagte, du, ich gebe dir die Hälfte meiner Ration. Ich konnte es nicht glauben. Und da zog er das Neue Testament aus der Tasche und sagte, schau, ich habe Jesus. Und sein Wort gibt mir die Kraft, mit dir zu teilen. Da zum ersten Mal sah ich einen Christen in meinem Leben, wo außen und innen gleich war. Wo es nicht nur fromm bla bla, sondern wo die Tat die Worte unterstrichen hat. Und nun verstehen Sie den Hintergrund von dem Thema. Wenn ich jetzt über 57 Jahre schon im Dienst stehe und zurückblicke, dann muss ich ehrlich bekennen, ich habe oft versagt. Ich habe auch oft geheuchelt. Und ich war oft in der Gefahr der Rechthaberei und das nimmt im Alter zu, wenn man nicht aufpasst. Denn je weniger die Liebe zu Jesus in einem ist, desto mehr frönt man der Rechthaberei. Versagen ist das erste Wort. Petrus hat dreimal erbärmlich versagt, verleugnet. Und geht es Ihnen nicht so wie mir manchmal, wenn ich das lese, dann denke ich ab und zu, wie kommt denn das? Der war doch mit Jesus gegangen. Aber wenn ich drüber nachdenke, und ich oder du, haben wir nicht oft vergessen, den Mund für Jesus aufzutun? Besonders in Situationen, wo wir scheinbar unterlegen waren oder unterlegen gefühlt hatten. Sorge hatten, uns zu blamieren, dann haben wir lieber den Mund gehalten. Versager. Wo Menschen nicht den Vorrang hatten, sondern andere Dinge. Wo die Arbeit für Jesus wichtiger war als den Menschen. Wo man die Arbeit mehr geliebt hat für Jesus als Jesus selber. Wo man Berichte geschrieben hat, wie Menschen sich bekehren und selber sich profilieren wollten und nicht Jesus. Sehen Sie, als ich mit 29 im Sterben lag, da habe ich noch Buße getan über 6 Jahre Arbeit in Japan. Nicht, weil alles umsonst gewesen wäre, aber weil ich vor der Ewigkeit sah, wie viel Egoismus in meinem Dienst drin steckte. Wie es immer wieder um mich ging, wie ich rauskomme, wie ich ankomme. Und das wollte ich geklärt haben vor Gott, ehe ich zu ihm gehe. Ich werde das nie vergessen. Ja, wo rede ich daneben oder dranei oder drüber oder drunter?
Alles.
Ja, ich bin halt nicht so stabil, ich bewege mich halt ein bisschen Temperament ist noch übrig geblieben. Die Fragen bewegen mich. Wie ist denn, wenn ich zurückschaue auf mein Leben? Es geht doch nicht mehr um Titel. Ich sagte vorhin jemand, der berühmte Dichter Bernard Shaw von England, der sagte einmal, lade nie einen Mann über 70 ein zum Reden. Du weißt nie, was der sagt. Denn mit 70 ist er was, aber wird nie mehr was. Der kann also unbedacht reden, es passiert ihm nichts mehr. Aber wie dem auch sei. Aber seht ihr, Versager, ich denke zurück. Der Mann wohnt einsam in dem Häuschen am Ende des Dorfes. Meine Frau, die da ein Gespür dafür hat, hat mich immer wieder darauf hingewiesen, besuch ihn doch. Und vor lauter Mission in aller Welt und vor lauter Einsatz für Jesus, ich hatte nie Zeit. Bin immer dran vorbeigefahren und habe für ihn gebetet, aber rein ging ich nicht. Und eines Tages kam ich abends heim, da sagte meine Frau zu mir, brauchst du ihn immer besuchen. Er hat sich gestern Nacht erschossen. Merken Sie auf einmal, Missionsdirektor, Missionar. Und da erschießt sich einer, weil er vor lauter Arbeit für Jesus keine Zeit für Menschen hat. Versager, das hat es bei mir geheißen. Und ich habe mir vorgenommen, von der Stunde an haben Menschen Vorrang, vor allen anderen Dingen. Denn bei Jesus hatte der Mensch Vorrang. Der hat doch Massen stehen lassen, um mit einer Person zu reden. Denken Sie an die Frau am Brunnen. Das war eine Hure, das war eine Ausländerin. Und den Jüngern sind bei ihnen die Zähne rausgefallen, als sie sahen, dass er so lange Zeit benutzt mit der Frau, um mir zu helfen. Und vor lauter profilierungsneurotischen Gedanken übersieht man den Menschen. Ich wollte nur sagen, Enkelkinder, wir haben 10. Und das ist ja schön. Aber die haben alles Temperament von meiner Frau. Und die waren kürzlich da, alle. Und die sind durchs Haus getollt, Türen aufgemacht, nie mehr zu. Die stehen offen, Schubladen rausgerissen und offen gelassen. Dinge geholt und liegen gelassen, so nach dem Motto, der Papa wird schon richten oder der Opa. Und der Opa mit verkniffenem Gesicht jagt hintendrein, die Schubladen wieder zu, die Fenster wieder zu, die Türen wieder zu. Und auf einmal geht's mir auf und sagt, sag mal, was bist denn du für ein Typ? Da gehst du am Sonntag nach Stuttgart zum Jugendmissionstag und da rast du durchs Haus, anstatt sich zu freuen, dass die Kinder gesund sind, dass die tollen, dass sie springen. Warum springst du nicht mit ihnen? Warum bist du ein Polizist ähnlicher Wachmann, der alles so haben möchte, wie er schon Jahrzehnte gewöhnt ist? Ja, da denke ich an ein Wort von irgendjemandem, der sagte zum Vater, du Papa, so narret wie du kann ich auch werden ohne Jesus. Ja, ja, da reden wir vom Zeugnis bis ans Ende der Welt und die Kinder sagen zueinander, passt auf, der Opa, der Kriminalist par excellence, der steht da hinten drüben, der guckt, passt auf. Versager, in kleinen Dingen. Und vorne redet man, was es ist, Jesus zu gehören. Wo ist die Liebe, die Wärme, dieses Zuhören können? Merkt er auf einmal, warum ich den Text habe? Mut zu machen. Der Herr wirft uns nicht raus und sagt, du bist nun mundtot für mich. Nein, er bietet Vergebung an. Aber er bietet auch an, komm, tritt näher an mich heran. Ich mach dich frei von dem. Ich gebe dir die Kraft, Nein zu sagen. Und nun zum Heucheln. Heucheln heißt ja schlicht und einfach mehr scheinen als sein. Oder der äußere Mensch entspricht nicht dem Inneren. Die Sucht vom Menschen groß dazustehen, Eindruck zu machen, Dinge zu verheimlichen, die nicht beitragen, dass ich mich profiliere. Und das steckt auch immer im Prediger drin. Und er ertappt dich bei der Vorbereitung selber, wie muss ich es denn formulieren, dass ich ankomme. Genau das, dass ich ankomme. Wie das entscheidend wäre, ist auch die Frage, redet Gott überhaupt durch mich? Das ist die Frage. Nicht komme ich an, kommt Jesus an, kommt der Heilige Geist an? Das ist die Frage. Dann merkt ihr schon, wie da das Ego sich einschleicht. Heuchelei. Und jeder von uns steht in der Gefahr. Machen wir uns nichts vor. Auch der Prediger vorne, auch der Pfarrer vorne. Und darum sagt unser Text der Sauertheit. Die Heuchelei kriecht in allen Poren unseres Lebens hinein. Und wir sind, ich sage manchmal, in der Bundesrepublik schon wie der Vorhof von Japan. In Japan sagt man immer das Gegenteil, was man denkt. Und in Deutschland ist heute so, wenn einer was sagt, muss dreimal überlegen, was meint er eigentlich? Weil er so eingepackt ist und so verschlüsselt, dass der andere ja nicht in seiner Mimosenart oder Primadonnaart beleidigt ist. Und dann muss es aufschlüsseln, anstatt einmal gerade was zu sagen, liebevoll, aber deutlich. Ist doch nichts dabei. Ja, dann schnappt man ein, ja, keine Sorge, der schnappt auch wieder raus. Ist nur eine Frage von 6 Wochen. Wisst ihr, da in Matthäus 6, Vers 2 heißt es, wenn du Almosen spenden willst, so lass nicht vor dir her posaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und Straßen tun. Damals war es üblich, dass einer mit der Posaune Posaunenstöße ausstieß, um zu signalisieren, jetzt kommt jemand, der bringt ein großes Opfer. Das war eigentlich gedacht, um andere zum Spenden zu animieren. Aber das ist dann verkommen, zu dem Bestreben, vor Menschen Eindruck zu machen. Wisst ihr, es beeindruckt einen schon. Es hat mir schon gut getan. Als bei meinem 75. Geburtstag, wo man größer gefeiert hat, ein älterer Herr auf mich zukommt, ich kannte ihn natürlich gut, und sagt er: Ernst, kannst du mir einen Rat geben? Sagt er, aber dir einen Rat, ein Geschäftsmann. Und dann sagt er: Ja, ich habe hier 150.000 Euro. Und dachte, 50.000 dem Verband zu geben oder 100.000 der Mission oder andersrum. Jetzt gibt mir einen Rat, wem soll es mehr geben? Solche Ratschläge würde ich jeden Tag gerne weitergeben. Aber seht ihr, der Mann hat es so schlicht unter vier Augen gemacht. Ich sage nicht, was ich gerade habe, das ist auch nicht wichtig. Aber da habe ich denken müssen, das könnte man auch sehr aufwendig machen und sehr sichtbar machen. Ist Ihnen nicht manchmal schon gekommen, mir auch schon, dass man sagt, jetzt habe ich so viele Jahre treu in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, im Jugendkreis, und dass man dann mit Gott auf einmal handelt und sagt, dann lieber Gott, müsstest du doch eigentlich meine Gebete hören. Ich war doch viel treuer wie der Bruder XY und wie die Schwester YX dabei war. Und dort läuft fast das Wasser der Berg rauf. Und bei mir läuft alles runter. Lieber Gott, wo ist denn die Belohnung? Die Gedanken kommen bei uns. Und so ist es auch andersrum. Da heißt es, du, der du den Splitter in Kapitel 7, 2 bis 5 in den Augen des anderen siehst, denk an den Balken in deinem Auge. Auch da kommt die Heuchelei. Wir sehen die Fehler beim anderen. Und habt ihr schon festgestellt, dass es uns ein Genuss ist, über die Fehler der anderen zu reden? Dann kommen wir besser weg. Dann erhöhen wir uns automatisch ein wenig. Und er sagt, nein, jetzt schau mal, du hast gleiche Holz in deinem Auge, nur ist es noch viel dicker, dein eigenes. Jetzt komm nicht und tu nicht so, wie du gefeit wärest. Du bist in gleicher Weise versucht, so zu sein. Da entdeckt man sich irgendwie. Also geht es mir wenigstens. Wir tun und sehen so, als würden wir drüber stehen und reden von oben herab. Und dabei sind wir genauso. Es tut mir so weh, wenn ich da und dort hinkomme, höre, wie Leute über ihre eigene Gemeinde reden. Es tut mir weh. Es ist doch ihre Gemeinde, es ist ihre Heimat. Und wenn man sich selber anschaut, wie viel Mangelerscheinung habe ich denn in meinem Leben und ihr in eurem Leben. Und dann in Kapitel 22, 16 bis 21 in Matthäus, da ist die Heuchelei par excellence, da kommen sie, die Pharisäer und so weiter, dort in Vers 16 und sagen so nett: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig aufrichtig bist und den Weg Gottes mit Wahrhaftigkeit lehrst und nimmst niemand auf niemand Rücksicht. So sag uns denn deine Meinung, ist es recht, dass man dem Kaiser Steuer entrichtet oder nicht? Und Jesus durchschaut ihre Absicht, antwortete: Was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Da regen sie genau das Gegenteil von dem, was sie denken und vorhaben. Sie wollen ihn ja fangen. Sie wollen ihn vor Gericht bringen und hoffen, dass er jetzt was Ungeschicktes sagt. Und Jesus kennt die Herzen schon im Voraus. Und Jesus sagt, ihr seid doch Heuchler. Jetzt kommt er und redet so nett zu mir und denkt, wunderbar, ihr lobt mich. Und wisst ihr, wenn man gelobt wird, muss man auch nach hinten schauen, was eigentlich hinten drüber der Grund ist. Und so war es auch hier. Sie sind vom Gegenteil überzeugt, er ist ein Irrlehrer, der gehört umgebracht. Und sagen vornherum, ja, jetzt sag uns doch, dein Rat ist schrecklich wertvoll. Und Jesus sagt, Mann, halt die Klappe, du bist ein Heuchler. Heuchler, ihr sagt das Gegenteil von dem, was ihr denkt. Habe ich mich auch schon ertappt. Nur um mich zu fangen, um das zu bekommen, was ich möchte. Bei was ist das nicht oft ähnlich bei uns? Heuchler. Man ist nett zum anderen, auch unter Christen, aber innen drin brennt der Neid. Warum der und ich nicht? Sagte mein berühmter Pastor, es hat mich eigentlich beeindruckt, diese Ehrlichkeit. Ich bete für den Mitbruder, auch ein Pastor, den Gott so gebraucht. Und wenn ich viel für ihn bete und für ihn danke, dann komme ich über die Neidanfälle, die bei mir kommen, drüber weg. Finde ich toll. Er sucht Rat bei Jesus seinen Neid, dass dem alles mehr zufällt wie bei ihm. Zu überwinden in dem, dass er mit Jesus redet, über das. Ich finde das ganz toll, dass man da kommen kann. Auch als bewährter Reichsgottesarbeiter, als bewährter Jugendleiter, als bewährter Ältester oder was man auch sein möge in der Gemeinde. Dass wir mit Jesus diese Dinge, Heuchelei, Neid, überwinden. Seht ihr, das letzte und tiefste Problem bei diesen sieben Weherufen dort in Kapitel 23. Und Sie wissen ja sicher, Jesus hat mit den Wehen das schärfste Wort gebraucht zu Heuchlern. Kein anderes Thema war so radikal von Jesus bezeichnet worden wie Heuchelei. Und darum ist mir das wichtig. Und da gehst du aufs Lebensende zu. Und dann möchtest du doch sagen, Herr, ich möchte kein Heuchler mehr sein. Ich möchte ein Mensch sein, der ehrlich ist, aufrichtig. Gut, manchmal stoße ich auch an. Schauen Sie, wenn ich manchmal so ein Buch verkaufe, wo über mich geschrieben wurde, und ich weiß nur wie heute, es war irgendwo in Deutschland, ist ja egal wo. Und es war eine Frau, die wollte eine Unterschrift von mir, eine Widmung. Ich sage, mache ich gerne, ohne Bezahlung natürlich. Und die stand so nah bei mir, dass sie halb über mich reinhängte. Und da schrieb ich einfach nicht. Sie sagte, schreiben Sie doch. Und er hat gesagt, erst wenn sie weggeht. Da habe ich gesagt, wie gehen Sie mit mir um? Ich sagte, das ist mir egal. Aber wenn Sie so über mich reinhängen, schreibe ich gar nichts. Gehen Sie bitte weg. Sie war nachher freundlich. Aber seht ihr, da hätte ich auch mit verkniffenem Gesicht sagen können, jo, ich schreibe was. Nein. Man muss auch lernen, rücksichtsvoll zu sein. Aber ich war wenigstens ehrlich. Ich war kein Heuchler. Ich hätte es vielleicht lieber sagen können. Meine Frau sagt, red doch ein bisschen lieber. Und ich sagte, ich bin halt nicht du. Und wegen dem habe ich dich ja. Wenn du dabei bist, kannst du es übersetzen. Gell? Die Männer sind halt, wie sie sind. Und es ist ja gut, dass dich und mich nur einmal gibt, das langt schon. Man braucht keinen zweiten. Aber versteht ihr, hinter Heuchelei, hinter Neid, hinter Versagen etc., da steckt doch, dass tief religiöse Menschen sich Jesus und Christus verschlossen haben. Das war das Problem der Pharisäer. Das waren tief religiöse Leute, ernsthafte Leute. Aber sie haben sich dem Anspruch, dass Jesus ihr Leben möchte und der Geist Gottes einziehen, verschlossen. Und das wollten sie nicht. Und dann wurden sie Prinzipienreiter. Dann haben sie Gesetze aufgestellt, die gar nicht gegeben waren, um die Menschen zu versklaven. Ich habe mir aufgeschrieben, wo die Liebe zum Herrn nicht mehr da ist oder abnimmt, wird alles zu einem religiösen Kartenhaus, das bald zusammenstürzt. Oder zu einem Kalkpanzer steinharter Prinzipien, die alles Leben erstickt und nur noch ein Denkmal menschlichen Ehrgeizes übrig lässt. Ach, möchte der Herr uns doch bewahren, so einen Kalkpanzer zu bekommen. Man ist fromm, man kennt alle Ecken und Kanten, man kennt jeden Jargon, man weiß alles. Aber innen drin ist kalt geworden. Man weiß genau, wie man sich benehmen, wie man reden muss, wie man schauen muss, weiß man alles, man ist Experte. Und man ist erkaltet. Heuchler. Versager. Da, wo wir nicht die herzliche Gemeinschaft mit unserem Herrn pflegen, da werden wir auch Leute, die mehr mit sich selbst, ihren Vorteilen, ihrem Eindruck machen wollen, beschäftigt sind. Trotz allen frommen Worten. Seit als ich am 1. November letzten Jahres, also nicht so lang her, in den Bergen bei Oberstdorf, wo eine Bibelwoche hielt, in Krebshaus, plötzlich bewusstlos wurde und dann von fremden Leiden berührt wieder aufwachte und dann ins Intensivstation kam, da habe ich mich auch gefragt, Herr, was willst du mir sagen? Es gibt nichts, was zu mir kommt, ohne am Herrn vorbeizukommen, ohne seine Genehmigung zu haben. Und darum will er was sagen. Da hat er mir deutlich gesagt, Ernst, nimm dir mehr Zeit für die Stille, mit mir zu reden, lernen zu staunen, was du für einen Heiland hast und damit verbunden auch mehr Zeit für deine Frau, mehr Zeit für die Anliegen deiner Kinder und deiner Enkel, denn ich war ja Jahrzehnte dauernd auf der Achse. Da hat er mich zur Raison gebracht. Oft sind Krisen die besten Wachstumschancen in unserem Leben. Sehen Sie es auch mal so an. Da kommt was heraus. Und seitdem ganz praktisch bin ich derjenige, der den Staubsauger benutzt daheim. Nehmen wir meine Frau. Bin ich derjenige, der das Geschirr spült. Ich spüle lieber noch gleich saubere Hände. Aber seht ihr, da hat Gott mir gezeigt, was für dich wichtig ist. Das Zeugnis, klar, aber Zeugnis und Dienst muss begründet sein. Auf einem lebendigen Verbindung, wo Liebe und Herzlichkeit und Freude noch pulsiert im Leben. Dass du nicht ein Kalkklotz wirst, der alles richtig sagt, aber keine Ausstrahlungskraft mehr hat. Ja, da entstehen solche Titel, die ich da sagte. Heuchler. Stimmt, dass das Äußere bei mir und das Innere übereinstimmt? Stimmt, dass ich mich noch beugen kann über solche Fehler vor meinem Herrn? Bin ich auch bereit, vor Gott schwach zu sein? Bin ich auch dankbar, wenn ich nimmer immer gefragt werde um meine Meinung, weil es andere besser können? Ist es so, dass ich mich auch freue, nicht in jeder Sitzung dabei sein zu müssen, sondern abzugeben, dass Jüngere es machen? Bin ich ein Typ, der mit Freuden die Speerspitze den Jungen überlässt in den Gemeinden, um in die Nachhut einzusteigen, um die Verletzten zu versorgen? Kann ich das? Oder bin ich so orientiert, dass ich immer gefragt werde, dass ich immer dabei sein muss? Das sind die Fragen. Dann kommt Heuchelei. Da kommt Versagen. Und dann kommt das Dritte. Rechthaberei. Rechthaberei. Es ist doch erstaunlich, wie viel Streit in Gemeinden praktiziert wird, auch in Gemeinschaften. Hängt es nicht damit zusammen, dass man immer zuhören kann? Wie wichtig ist Zuhören schon in einer Ehe? Und Zuhören braucht so viel Disziplin wie fast nichts anderes in einer Ehe. Warum? Erstens weiß man 50% schon, was der andere sagt. Das weiß man schon im Voraus. Also so geht es mir wenigstens. Und bei den nächsten 15% bist du dauernd in der Gefahr, dass der andere dich hinterfragt. Und das passt auch nicht. Dann hörst du lieber nicht zu. Dann bist du so beschäftigt. Sagst du, ja, liebe Frau, morgen. Und morgen ist er wieder dein Übermorgen. Und die Ehe geht kaputt. Das wird ein Versorgungsinstitut. Aber nicht mehr Ehe. Wenn man immer miteinander redet. Man redet, natürlich. Ein Haufen unwichtige Dinge. Aber zuhören, gehen eh kaputt. Und so ist auch im Leben mit Jesus und in der Gemeinde. Horche ich noch zu? Oder bin ich so ein Typ, der auch am Sonntag den anderen sagt, wie geht's Ihnen? Und dann natürlich erwartet, danke gut. Beinahe einen Schreck kriegt, wenn der andere sagt, ganz schlecht. Denn jetzt auf einmal soll ich zuhören. Und das habe ich gar nicht mitgebracht, die Bereitschaft. Wie oberflächlich. Aber Gemeinde ist doch ein Platz, wo du dein Leid und deine Not bringen darfst. Wo du keine Angst haben brauchst, dass jetzt 3 Wochen in der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus im Dorf über dein Problem geredet wird. Sonst ist die Gebetsstunde rein oberflächlich. Und dein Problem kommt nie dran im Gebet. Mal dran denken. Rechthaberei, man horcht nicht zu. Man denkt, ich habe ja recht. Und dann denkt man auch, ja, Gott hat ja bisher gesegnet, es ist mir immer gut gegangen. Diese Gleichung stimmt nicht in der Bibel. Man kann nicht sagen, ich habe immer Erfolg gehabt, darum bin ich gesegnet. Es gibt auch viele Menschen, die Jahre um Jahr gelitten haben und von Gott gesegnet waren. Wir müssen aufpassen. Erfolg ist nicht immer geistliches Wachstum. Nicht, dass wir so hausieren gehen. Ist es dann nicht hilfreich, wenn man Philipper Kapitel 3 liest? Da heißt es, wenn ihr über irgendetwas anderer Meinung seid, so wird Gott euch darüber schon Klarheit geben. Nur lasst uns nach derselben Überzeugung, auch der wir schon gelangt sind, unbeirrt weiterwandeln. Dort sagt Paulus, ich jage nach. Und da gibt's Leute, die hatten eine andere Meinung wie er. Und das sagt, ist doch in Ordnung. Lass sie andere Meinung haben, wenn sie ehrlich sind und aufs Ziel schauen, wird sie Gott schon korrigieren. Aber eines hält uns zusammen. Wir jagen nach zum Ziel. Und dann dulden wir andere Meinungen. Ich habe vor 30 Jahren auch eine andere Meinung gehabt wie heute. Glauben Sie mir's? Man wechselt Meinungen. Man wächst in Meinungen und Ansichten. Und dann auf einmal hört man auf mit Rechthaberei. Weil man sagt, gut, ich sehe es so, er sieht so, hier geht es nicht um Sünde, verstehen Sie mich nicht falsch. Und auf einmal bin ich froh, ich habe Brüder und Schwestern, die mich nicht benützen, um ihre geistlichen Profilierungsgelüste zu befriedigen, sondern die bringen sich ein und ich bringe mich ein und so gehen wir gemeinsam dem Ziel entgegen. Ich finde es toll. Dem anderen auch das Wachsen in der geistlichen Erkenntnis zutrauen. Das ist wichtig. Dann brauche ich nicht streiten. Der Paulus dankt ganz am Anfang seines Gebetes für die Gemeinde in Korinth. Das war eine lumpige Gemeinde. Die hatten Streit. Die hatten Teilungen, paulinisch und apollisch und dann jesusmäßig und so weiter. Alle getrennt. Und Paulus dankt für sie. Er hat nicht gedankt, dass sie getrennt sind. Er hat gedankt, dass Gott noch sein Werk in jedem Einzelnen hat. Schauen Sie mal so einander an. Und dann auf einmal muss ich nicht dem anderen meine Meinung mit Gewalt über die Ohren ziehen. So, ich darf sie sagen. Und ich darf auch ihm sagen, was ich denke. Aber gleichzeitig auch mich freuen. Gott arbeitet auch an ihm. Genauso, wie er es bei mir tut. Ich komme zum Schluss. Wie viele Nöte wären behoben, wenn wir Christen zuhören könnten? Wirklich zuhören. Und dann den anderen akzeptieren. Wenn wir merken, da ist ein Hintergrund da. Nicht übersehen. Nicht links liegen lassen. Ich muss es lernen, zuzuhören. Und wisst ihr, Liebe zeigt sich auch in der Ehe, in der Familie darin, dass ich den anderen so respektiere, dass ich auch bereit bin, ihm zuzuhören, auch in der Gemeinde. Ich habe versucht, trotz Versagen, Heuchelei, Rechthaberei, Mut zu machen, mit diesem großen Herrn Jesus zu gehen, zu leben, ihm zu dienen, sich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Ich muss immer wieder sagen, bin ich froh für den Landwirt, den Willi. Die, wo mein Buch gelesen haben, kennen es ja besser wie ich. Der hat mir einen Satz knallhart vor die Brust gehauen, als ich ihn fragte, ob er mir helfen wollte, weil mein Vater mich ziemlich ausgeschlossen hatte. Da sagt er zu mir den ersten Satz, ernst, entweder ganz für Jesus. Halblebige Nachfolger Jesu haben wir massig. Wenn du so einer werden willst, dann kann es gleich wieder gehen. Mann. Und da war ich so dankbar, dass er mir das deutlich sagt. Und er sagte mir den zweiten Satz. Denk immer dran, was an dich herankommt, muss vorher an Gott vorbei. Auch das stimmt. Das hat mir geholfen. Und dann erleben wir, wie er hilft, wie er vergibt, wie er auch hilft, nicht an Heuchelei gebunden zu sein, sondern sie zu überwinden. Nicht nur Rechthaberei frönen, sondern dem anderen den Freiraum zur Entwicklung zu geben. Ich sage immer, wenn man älter wird, wie uns einer, man sollte die drei Gs lernen. Geborgen, gelassen und großzügig. Die drei Dinge, die sollte mein Leben prägen. Geborgen in der irrtumslosen Liebe Jesu. Gelassen, weil Gott am Werk ist. Und großzügig, weil ich für andere da bin. Das können wir mit diesem Herrn, wo drüber steht, ich jage nach, das Ziel im Auge. Und dann in die Mission. Und dann in der Gemeinde mitarbeit. Und dann in der Fabrik oder an verantwortungsvoller Stelle dabei zu sein. Im Erkennen meiner Schwächen und Anfechtung, da lerne ich immer nötiger, Jesus zu brauchen. Und die Dankbarkeit, dass er mir vergibt und nicht abschreibt, die nimmt laufend zu. So meine ich, Versagen, Heuchelei und Rechthaberei, ja, die ist da. Aber er ist noch viel, viel größer. Und mit ihm können wir den Kampf kämpfen und auch sehen, mit ihm können wir überwinden. Und mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Denn Gott sieht immer zuerst Herz an. Vergessen Sie das nicht. Immer zuerst Herz. Mit Aufrichtigkeit ihm das ganze Leben lang zur Verfügung zu stellen. Das wünsche ich euch. Und ich muss sagen, wenn ich zurückblicke, ich bin so froh, dass Gott verhindert hat, dass ich Lehrer wurde. Die armen Kinder. Aber gleichzeitig war mein Leben viel, viel reicher, als irgendwo Lehrer zu sein. Und war dankbar, dass ich in die Mission kam. Und ich beneide jeden, der ausreisen darf, mit welcher Mission auch immer. Ich wäre so gern wieder gegangen. Aber leider musste man daheim bleiben. Ich jage ihm nach. Wir wollen stille sein.